Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Blochingen bei Stuttgart. Ja, ihr habt richtig gehört, dieses Intro, das nehme ich auf, während ich noch in El Salvador sitze, wo ich bei der Adopting Bitcoin-Konferenz als Speaker und Gast zu Gast war. Aber die heutige Folge, die ist der Start einer ganz besonderen Serie, die ich vor wenigen Wochen eben in Blochingen im Bitcoin Hotel Princess aufgenommen habe. Wir sprechen heute mit Nicole Novak. Sie ist Bitcoinerin. Ich habe sie das erste Mal kennengelernt in Innsbruck noch 2022. Und inzwischen, da ist sie schon ganz tief eingetaucht in die Bitcoin-Welt. Wir sprechen darüber, wie Bitcoin einen verändert, was Bitcoin mit einem macht, welche Menschen von Bitcoin am ehesten angesprochen werden und wie es ist, als Frau in diesem doch noch immer sehr männlich dominierten Space unterwegs zu sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge und ihr könnt euch auch auf viel Content aus El Salvador freuen, vor allem am YouTube-Kanal, und das kommt in den nächsten Tagen. Herzlich willkommen bei Was Bitcoin bringt, Nicole Novak, servus.
Hallo Nico und danke für die Einladung.
Danke, dass du extra gekommen bist aus München, glaube ich, nach Blochingen ins Princess.
Genau. Richtig, ja. Bin gestern angereist mit der Bahn.
Du bist aber nicht zum ersten Mal hier, oder?
Nee, ich war schon öfter da, zum Beispiel fürs Bitcoin im Ländle im April, aber auch für andere Veranstaltungen. Ja, ich fühle mich hier schon wie zu Hause fast, ja.
Ja, wir nehmen das heute auf als einen unserer Podcasts, die wir im Princess Hotel in Blochingen in der Nähe von Stuttgart aufnehmen. Für alle, die uns nicht sehen, sondern unter Anführungszeichen nur hören heute. Nicole, wir haben uns kennengelernt, das ist jetzt über ein Jahr her, auf der Bitcoin-Konferenz in Innsbruck. Da hast du mich, glaube ich, angesprochen, du hast damals schon den Podcast gehört. Bist du noch dabei?
Bei deinem Podcast? Ja, natürlich. Ja, ich weiß auch noch genau, wie das war. Wir saßen zu dritt am Tisch, haben gerade gegessen und du bist dazugekommen und ich hatte in dem Moment den Gedanken, wow, Nico Jilch sitzt da und habe auch gleich über deinen Podcast gesprochen und ja, bleibt mir in Erinnerung.
Ja, also ich habe schon überlegt, jetzt nicht mehr auf Konferenzen zu gehen, um das Mysterium nicht kaputt zu machen, wenn man dann in Fleisch und Blut auftaucht. Nein, ganz im Ernst. Also ich freue mich sehr. Du warst damals noch so, wie soll ich sagen, am Rande, würde ich sagen, des Bitcoin-Spaces und bist dann sehr schnell, ich glaube, du hast dann auch Rachel kennengelernt und bist dann jetzt bei Team TerraHash, wo ich heute zufällig auch das T-Shirt anhabe, dabei und tauchst eigentlich überall auf, startest jetzt auch, wenn ich das verraten darf, deinen eigenen Podcast?
Ja, dauert aber noch ein bisschen. Also 2023 ist das Ziel, spätestens der 21.12., genau.
Ausgezeichnet. Bis dahin schaffe ich dann auch noch diese Folge rauszubringen, weil wann wir hier aufnehmen, verraten wir niemanden. Aber du kommst aus einer ganz anderen Ecke. Also wer ist denn Nicole Novak?
Ja, wer ist Nicole Novak? Also angefangen habe ich meine, in Anführungszeichen, Fiat-Karriere im Bereich Data Analytics. Das mache ich jetzt seit 7 Jahren. Und seit 2 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit Bitcoin, war aber jetzt im Berufsleben mehr oder weniger unzufrieden aus mehreren Gründen. Also zum einen hatte ich das Gefühl, dass diese analytische Komponente, die gefragt war für meinen Beruf, mich nicht so ausgefüllt habe. Ich habe mich immer schon für viele Dinge interessiert und ich habe dann auch schnell gemerkt, dass im Konzernleben oder im Angestelltenleben man ständig mit Zielkonflikten konfrontiert ist. Ja, also die Ziele, die man selbst bekommt als Mitarbeiter, die widersprechen vielleicht den Zielen, die das Team hat, den Zielen, die das Unternehmen als Ganzes hat. Und so kommt man dann, oder zumindest ging es mir so, immer mal wieder an irgendwelche Hürden oder Limitierungen. Das hat mich sehr gestört. Und ich hatte dann irgendwann auch das Gefühl, ich kann nochmal befördert werden, ich kann eine Führungsposition nehmen, aber ich werde es zum Beispiel nie schaffen, in München eine Immobilie zu kaufen. Oder ja, diese Dinge, die haben mich auch schon in den letzten Jahren begleitet. Und dann bin ich durch Zufall, durch eine glückliche Verkettung von Zufällen auf das Thema Bitcoin gestoßen und hatte dann so ein bisschen das erleichternde Gefühl, okay, es gibt etwas, was meine Welt verändern kann und es schon verändert hat und was die Welt von vielen verändern wird wahrscheinlich. Ja, und das hat für mich einen riesen Unterschied gemacht. Also meine Welt ist jetzt eine völlig andere als vor 2 Jahren.
Okay, jetzt dröseln wir das mal auf. Erstens, was hast du studiert oder was bist du sogar von der Ausbildung her?
Ich habe Wirtschaftsmathematik studiert in Mannheim.
Was heißt das?
Wirtschaftsmathematik, zumindest so wie es in Mannheim aufgebaut ist, ist ein Studiengang, der besteht aus 55% reiner Mathematik. Da hat man so Vorlesungen wie Wahrscheinlichkeitstheorie, Analysis, lineare Algebra, also klassische Mathematik. Und dann hat man in Mannheim die Wahl, einen Schwerpunkt auf den wirtschaftlichen Teil, entweder Ökonomie oder BWL zu legen. Bei mir war es Ökonomie. Also ich hatte auch klassische Makroökonomie-Vorlesungen, Spieltheorie und sowas. Und ein kleiner Teil ist auch noch Informatik. Genau, meine Masterarbeit habe ich dann im Bereich Spieltheorie auch geschrieben.
Oh, wow. Aber das heißt, du bist dann quasi eigentlich perfekt ausgebildet für alles, was auf dich zukommen kann.
Ich glaube, es hat geholfen, ja, Bitcoin vielleicht ein bisschen schneller zu verstehen, ja, mit dieser spieltheoretischen Brille und auch zum Beispiel das Thema Kryptographie war auch ein Teil meines Studiums, genau.
Und bei Ökonomie habt ihr tatsächlich Spieltheorie, weil Ökonomie kann ja alles sein. Also in Mathematik, da wage ich mich gar nicht vor. Ich wüsste nicht mal, was Integralrechnen noch ist. Ich habe das mal in der Schule gelernt vor 20 Jahren, aber habe ich Albtraum für mich. Ja, ich bin eher so der kreative Typ. Ja, ich schlage mich so durchs Leben. Natürlich Mathematik ein wichtiges Teil unseres Lebens, wichtiger Teil von Philosophie und natürlich von Bitcoin, aber Ökonomie, da kann ich ein bisschen, weil das weiß ich, das ist alles ein bisschen so Halbseiden, ja. Da habt ihr Spieltheorie gemacht, also nicht VWL, sondern, also wie kann man sich das vorstellen?
Also Spieltheorie ist originär eigentlich eine mathematische Disziplin. Ja, es ist ein Teilbereich der Mathematik, das wissen viele nicht, weil die meisten kennen Spieltheorie aus dem BWL oder VWL-Studium, also Ökonomiestudium. Und das ist sozusagen die angewandte Form der Spieltheorie. Also zum Beispiel auch im Bereich Auktionstheorie finden spieltheoretische Überlegungen Anwendung. Ja, aber es gibt zumindest in Mannheim und ich würde vermuten auch an anderen Unis die Möglichkeit, Spieltheorie als Kurs zu belegen, als Vorlesung, die dann auch, wo man dann eine klassische Klausur schreibt und eine Note für bekommt. Und sogenannte ECTS-Punkte im Bachelor- oder Master-System.
Das weiß ich sogar, was das ist.
Sehr gut. Ja, und da beschäftigt man sich mit Spielen mehr oder weniger. Das kann Schach sein, ja. Schach kann man auch als Spiel im Sinne der Spieltheorie modellieren, aber man überlegt sich dann auch andere Themen. Ganz klassisch das Gefangenendilemma kennen vielleicht einige aus dem Studium.
Das ist eigentlich so das Beispiel für Spieltheorie, genau, oder?
Ja, richtig, genau. Ja, und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in der Makroökonomie-Vorlesung, das müsste 2010 gewesen sein, das erste Mal dann konfrontiert wurde mit dem Thema, wie kommt Geld in die Welt? Also Stichwort Helikopter-Drop. Und damals habe ich schon gedacht, das kann doch nicht sein. Und ich habe versucht dann mit meinen Kommilitonen ein Gespräch darüber anzufangen, dass es doch verrückt ist, dass wir Geld aus dem Nichts erschaffen oder können. Aber irgendwie ist kein Gespräch zustande gekommen und ich habe dann das Thema auch ad acta gelegt mit dem Gedanken, ich bin vielleicht zu blöd dafür. Ja. Und das habe ich dann 10 Jahre lang oder so auch geglaubt, bis ich dann den Bitcoin-Standard gelesen habe. Und das war echt ein Eureka-Moment, weil ich dachte, Wahnsinn, das habe ich ja vor 10 Jahren schon kurz mal gedacht und nicht zu Ende gedacht natürlich und auch nicht so formulieren können, wie ich das vielleicht heute kann. Ja, aber das hat für mich einen wahnsinnigen Unterschied gemacht.
Aber du hast dich dann an diese Szene erinnert, dass du dann schon vor 10 Jahren in der Makroökonomie-Vorlesung im Studium dir gedacht hast, irgendwas stimmt da nicht mehr, wenn du das Geld
Ja, genau. Und ich glaube, deswegen ist dieses Buch auch wie eine Bombe in meinem Kopf eingeschlagen, weil ich diesen Anker hatte zu den Überlegungen, die ich schon vor langer Zeit hatte. Ja.
Und warum hast du das Buch gelesen? Also was hat dich dazu gebracht?
Ja, ich habe es ja schon erwähnt, eine glückliche Verkettung von Zufällen. Ich bin erst 2021 überhaupt auf das Thema Bitcoin dann gestoßen. Ich habe den Begriff natürlich schon im Studium gehört und eine Kommilitonin von mir hat auch ihre Bachelorarbeit zum Thema Bitcoin geschrieben, aber hat mich damit damals alles nicht interessiert.
Hast du die gelesen, die Bachelorarbeit?
Nee, nee. Ich weiß auch nicht, ob die Person überhaupt Bitcoin hält. Ist alles eine Blackbox leider für mich. Aber mein Bruder hat mir ein Meme geschickt im April 2021. der ist jetzt 19, damals war er 16 und er meinte dann, ja, investier doch mal hier in Dogecoin. Das Meme zeigte den Dogecoin oder dieses Hunde-Meme. Ich fand das wahnsinnig witzig, weil ich habe dann auch sofort verstanden, okay, das ist eine Satire auf Bitcoin. Und diese Herausforderung, ja, kauf doch mal, investier doch mal, hat dann bei mir bewirkt, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie kauft man denn sowas? Und am selben Samstag, es war ein Samstagmorgen, habe ich dann recherchiert, bin dann bei einer Börse gelandet.
Bitcoin selbst und sicher zu verwahren, ist einer der wichtigsten Schritte auf dieser Reise. Und der beste Begleiter hierfür ist die Bitbox O2 Hardware Wallet. Entwickelt von einem Team von echten Cypherpunks, hergestellt in der Schweiz und vollständig Open Source. So stelle ich mir eine Hardware Wallet vor. Und vergessen wir nicht, Bitcoin ist eine Revolution, solange ich meine eigenen Schlüssel halte. Not your keys, not your coins. Der Spruch, der kommt wirklich nicht ohne Grund. 5% Rabatt gibt es mit dem Code WasBitcoinBringt. Gleich reinschauen bei der Bitbox O2 Hardware Wallet unter bitbox.swiss/WasBitcoinBringt.
Und habe dann gesehen, es gibt ja nicht nur Bitcoin, nicht nur Dogecoin, sondern auch sehr viele andere Kryptowährungen. Ich hatte das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben, so nach dem Motto, wie kann das alles an mir vorbeigegangen sein? Ja, und dann hat alles angefangen. Aber glücklicherweise hat diese Shitcoin-Phase dann nur 2-3 Wochen gedauert, weil ich dann einen Kollegen...
Gleich alles Geld verloren, nach 2-3 Wochen pleite.
Genau. Nee, sowas nicht. Also ich war da eher noch, würde ich sagen, risikoavers. Hab vielleicht mal ein paar Euro in diese Altcoins gesteckt. Aber ich habe einen Kollegen bei meinem Arbeitgeber kennengelernt und durch Zufall sind wir auf das Thema Bitcoin gestoßen. Er meinte, er würde sich schon seit 2017 damit beschäftigen und ich soll dann unbedingt den Bitcoin-Standard lesen und den Blocktrainer gucken.
Ah, okay.
Und das habe ich gemacht.
Du hast den vertrauenswürdigen Bitcoin-Maxi in deiner Umgebung gefunden.
Ja, ja. Und zwar sehr schnell. Ja. Glücklicherweise völliger Zufall aus meiner Perspektive, ja.
Du hast erzählt, dass du 2010 schon irgendwie gespürt hast, okay, ja. Geld aus dem Nichts. Was ist das? Gibt es in deiner persönlichen, in deiner Familiengeschichte irgendetwas, das dich dazu prädestiniert, dass du dieses Misstrauen entwickelst? Weil ich entdecke manchmal, viele Menschen haben da irgendwo diesen Knacks, entweder in der Familiengeschichte oder weil ihnen selbst irgendwas widerfahren ist, wo sie das gecheckt haben.
Ja, meine Eltern oder meine Familie, die ist aufgewachsen im heutigen Polen.
Ah, okay. Ding, 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 ding. Ja, ja, haben wir das kennen wir. Okay.
Genau, und ich kann mich an, oder zwei Sachen sind da in meinem Kopf, die meine Großeltern betreffen. Also meine Großeltern haben schon einen Schuldenschnitt miterlebt in den 70ern in Polen. Und ich glaube, denen war nie bewusst, was Geld ist oder wie Geld funktioniert, aber die haben es in der Praxis erlebt und meine Oma hat damals oder von ein paar Jahren, als sie noch gelebt hat, dann auch mal erwähnt, ja, hätten wir das gewusst, dass das passiert, dann hätten wir ein größeres Haus gebaut, weil von heute auf morgen konnten sie mehr oder weniger großen Teil des Kredits dann abbezahlen, beziehungsweise das war dann irgendwie getilgt.
Mussten aber dann trotzdem weg aus Polen, dann ist das Haus auch sinnlos.
Nee, die mussten, das die Haus steht noch.
Ah, okay.
Genau, okay, da bin ich auch so alle 2 Jahre mal.
Ah, ja, okay, Also deine Eltern sind dann quasi nach Deutschland, oder?
Meine Eltern, genau. Meine Großeltern väterlicherseits sind in Polen geblieben, genau. Meine Tante ist da jetzt auch Deutschlehrerin und gut verwurzelt und so weiter. Ja, und ein anderer Umstand, die Polen waren ja schon immer sehr kritisch, was den Staat betrifft. Und ich hatte letztens ein sehr spannendes Gespräch mit meinem Vater, weil ich den Gedanken hatte, weil Polen ja sehr katholisch ist und auch heute noch,
zumindest you don't say,
in ländlichen Gebieten.
Wie Österreich.
Ja?
Ja, klar.
Okay.
Ja.
Und Bayern ja eigentlich auch noch, ja. Und es war eine Art Protest tatsächlich. Die Leute waren unter anderem deswegen so verwurzelt mit der Kirche, weil die Kirche staatskritisch war. Und mein Vater hat mir dann auch erzählt von Szenen, wie sie dann hoch zu einer bestimmten Kirche wollten, die auf einem Berg war und die wurden daran gehindert vom Staat mit einer Karawane von Autos und wollten da unbedingt hin. Wahrscheinlich nicht unbedingt, weil sie zum Gottesdienst wollten, sondern weil es dann auch ein Protest war, so ein Widerstand, eine Art, ja. Und ich glaube, das prägt die Leute bis heute, staatskritisch zu sein.
Aber das ist also total logisch, deswegen frage ich auch. Also ich gehe dann manchmal fischen und so, und das ist ganz oft, ja. Also gerade muss man sagen, bei vielen weiblichen Bitcoinerinnen ist es wirklich oft so, dass da eben oft Kommunismusgeschichten drin sind. es ist ja nicht wirklich Staatskritik in dem Sinn, sondern eigentlich Kommunismuskritik, weil ich glaube, mit dem heutigen Staat haben die Polen jetzt weniger Probleme, oder?
Kommt drauf an, es ist ja gerade eine Regierung in Polen an der Macht, die von der Hälfte der Bevölkerung ungefähr kritisch gesehen wird, ist ja sehr rechtsgewandt, ähnlich wie in Ungarn. Ja. Also da haben die Leute geteilte Meinungen. Ja.
Aber ich erinnere mich zum Beispiel, ich glaube auch diese Spaziergänge in der DDR, die dann unter anderem auch zum Zusammenbruch der DDR geführt haben, haben ja auch bei Kirchen begonnen. Mhm. Wobei das war dann nicht die katholische Kirche, das war dann die protestantische Kirche, die ja eher heute eher angepasst ist. Und weil wir haben ja auch, was also moderne, soll ich sagen, gesellschaftspolitische Strömungen betrifft, machen die protestantischen Kirchen gerne mit und die katholischen so halb.
Okay, ja, mit den Protestanten kenne ich mich leider nicht so aus.
Ja, da sind wir keine Experten, da müssen wir andere einladen. Ja. Naja gut, aber nicht zu vergessen, nicht 31. Oktober, Tag des White Papers, Tag auch der Reformationstag, 3. Januar, der Tag, an dem Satoshi Nakamoto die Blockchain gestartet hat, war der Tag, an dem Martin Luther von der katholischen Kirche ausgeschlossen wurde.
Ah, okay. Ja, das wusste ich tatsächlich gar nicht.
Es gibt praktisch keine Zufälle oder keine symbollosen Zahlen, Mathematik, in Bitcoin. Also ich finde das total faszinierend, es gibt 21 Millionen Bitcoin, es gibt 33 Epochen in Bitcoin, also 33 Halving-Epochen, ja. Aber du bist als Mathematikerin, als Wirtschaftswissenschaftlerin eigentlich prädestiniert für eine großartige Karriere in der Fiat-Welt, oder?
Ja, also es gibt sehr viele Möglichkeiten, gerade mit dem Fachbereich, den ich mir dann ausgesucht habe nach dem Studium, Data Analytics. Ich mache gerade Trainings zum Thema Data Literacy. Also ich bringe meinen Kollegen bei, wie sie Tools nutzen können, um Daten zu visualisieren oder Daten auszuwerten und effizienter mit Daten umzugehen und dann darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Schon, aber eigentlich wollte ich ja mal was ganz anderes machen.
Und zwar?
Ich wollte eigentlich Psychologie studieren und habe das aus verschiedenen Gründen nicht gemacht. Vor allem, weil ich dachte, das würde ich mir nicht leisten können. Ja, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland, wenn du Psychotherapeut werden willst, musst du nach dem Studium nochmal eine sehr teure Ausbildung absolvieren.
Genau. Wie heißt das nochmal? Ich habe es vergessen. Egal.
Psychotherapeutenausbildung.
Ja.
Und
da verdienst du trotzdem nichts, ne, nachher.
Ja, genau. Darüber habe ich mir dann keine Gedanken gemacht. Ich dachte nur an diese sehr teure Ausbildung. Und ja, heute weiß ich, ich hätte es wahrscheinlich geschafft, wenn ich das irgendwie gewollt hätte. Aber ja, meine Eltern haben nicht studiert, also nicht Akademikerhaushalt. Und da habe ich mir das tatsächlich nicht zugetraut. Ja.
Ja, gut, man muss dazu fairerweise sagen, Psychologie ist ja auch eines der drei Studiengänge, die sich viele auswählen, wenn sie nicht wissen, was sie studieren sollen.
Ja, aber das hätte ich tatsächlich aus Überzeugung gemacht, weil ich mich schon immer dafür interessiert habe, warum sind Menschen so, wie sie sind? Und dieses Thema begleitet mich auch heute noch. Also ich habe dann parallel zum Thema Bitcoin angefangen, eine Weiterbildung zu machen zum systemischen Coach, um das Thema so ein bisschen wieder aufzugreifen, mein Leben zu integrieren. Aber ganz oft, auch wenn ich mit No-Coinern über Bitcoin spreche, frage ich mich dann, warum resoniert das Thema bei dem einen und bei dem anderen nicht? Zum Beispiel ein Kollege von mir, mit dem habe ich gesprochen und über den Bitcoin-Standard gesprochen, und der kam dann ein paar Wochen, nachdem er das Buch gelesen hatte, und hatte leuchtende Augen und meinte, Wahnsinn, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass ich vielleicht dieses und jenes in Zukunft machen kann. So, und bei ihm war das auch so eine Art Anker, wie bei mir. Bei mir war es der Gedanke, Geld aus dem Nichts. Das kann doch nicht sein. Bei ihm war es der Gedanke, warum bauen wir so hässliche Gebäude? Mhm. Und da bietet ja der Bitcoin-Standard auch eine Antwort. Und bei anderen Menschen passiert einfach gar nichts. Die lesen das Buch und meinen dann, naja, abends schon anspruchsvoll. Also abends kann ich das jetzt nicht lesen. Ich habe es jetzt fertig gelesen. Ganz interessant. So. Und dann passiert aber sonst nichts weiter. Und die sind auch nicht angefixt von dem Thema. Und ich möchte gerne verstehen, warum ist das so? Und ein paar Antworten habe ich mir jetzt selber geben können, aber in mancherlei Hinsicht ist das natürlich auch ein Mysterium. Zum Beispiel auch die Frage, warum übernehmen Menschen Verantwortung für sich selbst und andere Menschen nicht? Also warum haben einige Menschen diesen Drang nach Selbstverwirklichung, Selbstverantwortung, haben ein Problem mit Autoritäten und warum wählen andere, sogar fast die meisten, würde ich sagen, den anderen Weg und wollen, dass ein Staat die Probleme für sie lösen. Ja? Also das sind ja auch Themen, die die Psychologie versucht zu beantworten.
Was faszinierend an Bitcoin ist, ist, dass es offenbar bei vielen Menschen, so wie dein Freund oder Kollege, der das Buch gelesen hat, zum ersten Mal kann er sich vorstellen, dass es das auslöst. Also du hast diese grundsätzliche Frage, warum übernehmen manche Menschen Verantwortung und andere Menschen nicht, die hast du grundsätzlich auch ohne Bitcoin.
Ja.
Aber dass Bitcoin dann das auslöst, dass Menschen sich das plötzlich zutrauen, die Verantwortung zu übernehmen, das ist ja noch ein zusätzliches Element.
Ja, total. Ja, und das ist, glaube ich, auch das, was mich antreibt, natürlich neben der Aussicht auf finanzielle Unabhängigkeit und so weiter, Bildung in dem Bereich Bitcoin zu machen. Also zum Beispiel im privaten Umfeld, aber auch mit Les Femmes Orange. Darüber hat ja zum Beispiel Rachel auch gesprochen über das Thema. Weil es geht nicht nur um das Thema Geld und wie kann ich mir ein Haus kaufen und so weiter. Das sind vielleicht die ersten Gedanken, die man hat, wenn man Bitcoin kennenlernt und versteht, sondern es geht ja viel weiter, nämlich wenn ich jetzt alle Schranken loslasse, ja, wenn ich dieses Hamsterrad nicht mehr am Laufen halten muss, wenn ich auf einmal Kapazitäten habe in meinem Kopf, mich mit anderen Dingen fernab davon zu beschäftigen, was würde ich denn dann machen? Mit was möchte ich meine Zeit verbringen? Und ich war vor ein paar Wochen in Riga bei der Honey Badger Konferenz. Und das Faszinierendste dort, dort sind ja schon sehr viele finanziell unabhängig. Ja, das sind ja diese Bitcoin-OGs teilweise, die da unterwegs sind. Und die beschäftigen sich mit ganz anderen Themen, also die wirklich wichtigen Themen für unsere Gesellschaft. Es geht viel um Menschenrechte, um Redefreiheit. Natürlich kommt auch ganz oft der Satz Free Assange und so weiter.
Ja, vollkommen zu Recht hier.
Ja, klar.
Also Free Assange, ja?
Ja.
Ja, dann kommt er hier jetzt auch. Ja, okay.
Ja, und das ist ja faszinierend. Und ich wünsche mir tatsächlich für unsere Gesellschaft, und ich glaube daran, dass es eine bessere Gesellschaft wird, wenn wir mehr Kapazitäten haben, wenn wir mehr Leute haben, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Ja, und klar, für viele ist das dann vielleicht nicht so relevant. Die beschäftigen sich dann mit anderen Dingen, wollen das Unternehmen gründen, was sie schon immer mal gründen wollten, oder mehr Zeit mit der Familie oder. Mein Appell ist jetzt nicht, dass jeder sich für Menschenrechte einsetzen soll, aber mehr das zu leben, was man gut kann, für was man sich interessiert. Ich glaube fest daran, dass das zu einer lebenswerteren Gesellschaft führen kann. Ja.
Ich glaube so, dass, weil du gemeint hast, die Bitcoin-OGs und finanzielle Unabhängigkeit. Ist finanzielle Unabhängigkeit etwas, das auf dem Konto stattfindet oder im Kopf?
Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich der ein oder andere unterschiedlich beantworten. Für mich ist es eine Kopfsache, ja. Weil, ohne jetzt zu viel zu sagen, ich bin 2021 eingestiegen.
Ja.
Ich fühle mich total unabhängig, finanziell unabhängig, obwohl ich es wahrscheinlich de facto gar nicht bin.
Ja.
Ja.
Aber du weißt, dass du, also mir geht es auch ähnlich. Ich bin jetzt nicht 2021 eingestiegen, aber ich bin jetzt bei Gott nicht finanziell unabhängig, erst recht nicht dank Bitcoin oder so, ja. Aber ich weiß, dass ich etwas damit tun kann.
Ja.
Und ich weiß, dass ich, weil wir reden über Eigenverantwortung, wir reden über sie auf sich selbst. Also ich weiß, ich kann mich auf mich verlassen, um etwas aufzubauen, und habe mit Bitcoin auch ein Tool, um das in die Zukunft zu projizieren. Ja? Und ich glaube, dass das wichtiger ist, und das Selbstbewusstsein, das dir das auch gibt, dass das wichtiger ist als ein Kontostand, weil selbst wenn du viel Geld am Konto hast, wenn du nicht weißt, was du mit deinem Leben anfangen willst, dann ist das auch sinnlos.
Total. Ich habe 2,5 Jahre in einer Unternehmensberatung gearbeitet, im IT-Bereich, und auch sehr viel gearbeitet am Wochenende. Und irgendwann war da die Erkenntnis, boah, ich kann jetzt noch mehr machen und vielleicht verdiene ich auch ein bisschen, aber es wird trotzdem nicht reichen. Ja? Und dann habe ich das mal weitergespinnt, den Gedanken, was ist denn das, Maximale, was ich hier in dieser Firma erreichen kann. Und dann dachte ich, naja, das ist dann so eine Position Head of XY. Das will ich ja gar nicht.
Aber du gehst offenbar sehr analytisch an diese Dinge heran.
Ja, das habe ich mir natürlich durch mein Studium auch so ein bisschen angeeignet, ja. Ich glaube, das formt schon sehr. Ich glaube, dass meine Welt natürlich auch eine andere wäre, wenn ich vielleicht Psychologie oder was anderes, Soziologie studiert hätte als Mathematik, ja.
Weil das Analytische hilft dann natürlich schon dabei, vielleicht ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Ich hatte das auch in meinem Vierjob, und ich habe meinen, nennen wir es mal Vierjob, ja. Ich war bei der Zeitung, bei der Tageszeitung, ich habe den Job total geliebt. Ich vermisse es bis heute ein bisschen, weil dieser Tageszeitungsalltag ist einfach geil. Ja? Du kommst rein, du machst was an dem Tag, wo du meistens am Morgen noch gar nicht weißt, was es sein wird. Du arbeitest viel produktiver, als unter Anführungszeichen normale Menschen sich das vorstellen können, die irgendwie im Büro rumhocken und ein fades Auge haben. Also du bist gezwungen zur Produktivität. Und am Abend bist du fertig, also hast du was erledigt und fühlst dich gut. So, schreibst einen Artikel, das ist eine Art Handwerksstück, und fühlst. Ich bin nicht weggegangen, weil ich es nicht mochte, aber ich habe es auch analysiert, quasi irgendwann mal mir überlegt, okay, was bringen die nächsten 10 Jahre? Ja, welche Optionen habe ich noch? Wie alt sind diejenigen, die über mir sind in der Hierarchie? Werden die noch weggehen? Antwort ist nein, weil das klassische Medienmodell sowieso am Arsch ist, ja, wo sollen die hingehen? Die können froh sein, dass es für sie sich noch ausgeht, aber für mich geht es sich nicht aus, ein bisschen so wie das Pensionssystem. und dann habe ich mir gedacht, okay, gehst du weg, und habe dann eben, dann war ich 2 Jahre bei der Agenda Austria, beim Think Tank, und habe dort dann andere Dinge ausprobiert, Wissenschaft, Podcast und so, Expertentum, und da habe ich dann die Idee eigentlich entwickelt für meine Selbstständigkeit. Und dann ist Bitcoin eben auch ganz hart rein. Ich kannte Bitcoin vorher schon, aber dann, das war so, bei mir war es eigentlich der dritte Anlauf. Es klingt so, als wäre es bei dir der erste Anlauf gewesen.
Es war der erste Anlauf und ich bin voll rein, ja. Also wirklich, es kam aus dem Nichts. Dieses eine Meme von meinem Bruder, 2 Wochen später der Kollege, dann das Buch, das ich gelesen habe, und ich war voll drin. Und seitdem bin ich da auch nicht mehr rausgekommen. Ich habe auch wirklich jede freie Minute meiner Freizeit dafür genutzt, und eigentlich war ich nach der Arbeit vor Bitcoin immer platt, weil, naja, hast halt die politischen Themen, mit denen du beschäftigt bist, und dann, bei mir war es ein bisschen anders als bei dir, du hast dich produktiv gefühlt, ich dachte ganz oft, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag, vor allem in der Corona-Zeit, als ich dann viel zu Hause gearbeitet habe, irgendwelche Excel-Files von A nach B schieben, Data-Crunching und so weiter, da dachte ich, weiß nicht, am Ende meines Lebens wird das jetzt wahrscheinlich nicht das Interessanteste und Relevanteste gewesen sein, nee. Aber auf einmal hatte ich die Energie, stundenlang Bücher zu lesen bis spät in die Nacht, bin dann natürlich morgens total übermüdet zur Arbeit, aber trotzdem hatte ich am Abend wieder die Energie, mich mit Bitcoin zu beschäftigen, und ich war wirklich auch an dem Punkt, wo ich dachte, ich bin verrückt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und das hat sich dann erst gelegt, als ich das Vorwort von Mastering Bitcoin gelesen habe, von Andreas Antonopoulos. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber du beschreibst.
Hat er sein eigenes Vorwort geschrieben?
Er hat, ja, ich glaube.
Klingt nach
ihm. Ich glaube schon. Ja, das hat, ich glaube schon. Jetzt, wo du es sagst, ja, fällt mir jetzt erst zum ersten Mal auf. Ja, und da hat er beschrieben, dass er, als er Bitcoin verstehen wollte, ich glaube 2012 oder sogar früher, dass er sich 4 Monate eingeschlossen hat und alles darüber wissen wollte, und dann kam er total abgemagert aus dieser Phase zurück. Und so ein bisschen ging es mir tatsächlich.
Adam Beck hatte das auch mal erzählt, dass ihm ging es auch so. Der wird ja von manchen, viele sagen ja, er ist Satoshi Nakamoto, er sagt selbst, er ist es nicht. Ja. Und auch die Story, wie er es erzählt, dass er es auch so 2011, 12, glaube ich, entdeckt hat und sich dann auch so eingeschlossen hat. Mhm. Das ist auch irgendwie glaubwürdig, ja, dass er es nicht ist. Aber ja, also das gibt es offenbar. Und ich finde das halt, also wie du richtig sagst, ich muss diese eine Frage jetzt bringen, weil sie mir auf der Zunge liegt seit 20 Minuten. Du hast am Anfang gesagt, ja, was macht denn, what makes people tick, ja, und du hast ein paar Antworten für dich gefunden. Kannst du dich noch erinnern, was du gesagt hast?
Ja.
Was sind denn diese Antworten? Was ist denn, wonach strebt denn der Mensch? In meinem Büro, da heize ich mit einem Bitcoin-Heater von 21 Energy. Das Startup aus Tirol, das tritt an, um diese enge Beziehung von Bitcoin und Energie für uns alle nutzbar zu machen. Die Bitcoin-Heater sind flüsterleise, aber sie sind nicht nur im Wohnzimmer oder im Büro interessant. 21 Energy arbeitet auch an nachhaltigen Lösungen für Business-Anwendungen, etwa in Industriehallen, Baucontainern oder Gewächshäusern. Inzwischen verbaut 21 Energy auch die neuesten Miner, die Antminer S19, die sind dreimal so effizient wie das Vorgängermodell. Und das bedeutet, dass sich die Bitcoin-Heizungen schneller lohnen können, je nach Strompreis und Stromquelle. Einfach mal reinschauen im Shop bei 21energy.io und mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt's gleich 5% Rabatt. Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li.
Ja, ich habe natürlich keine vollständige Antwort darauf und das ist alles sehr geprägt von meiner subjektiven Brille. Aber wenn ich mir zum Beispiel meine Kindheit anschaue, wahrscheinlich war ich ein ungewöhnliches Kind. Ich habe viel Freiheit auch eingefordert. Zum Beispiel wollte ich alleine zur Schule gehen oder ich war eins der wenigen Kinder, die nicht geweint haben, als sie zum Kindergarten gebracht wurden, weil ich dachte, wow, toll, neue Spielsachen, super toll, alles hier. Und ich hatte dann auch eine Phase, kann ich mich auch noch dran erinnern. Heute würde ich sagen, ich habe verstanden, dass Jungs ein bisschen andere Rechte haben als Mädchen und ich wollte auch diese Rechte, die Jungs haben und deswegen wollte ich zum Beispiel keine Ohrringe tragen. Und meine Eltern haben dann gesagt, ja okay, wenn du halt keine Ohrringe tragen willst, dann halt nicht, dann trägst halt keine. Wenn du keine Kleider tragen willst, dann halt nicht. So. Und das, diese Erkenntnis, ich möchte das und das spreche ich aus und das ist okay, so Selbstwirksamkeit. Das hat mich wahrscheinlich begleitet, kann ich mir vorstellen. Und wenn andere in ihren ersten Lebensjahren andere Erfahrungen machen, zum Beispiel, gleiches Beispiel, ich möchte keine Ohrringe tragen, Mama sagt aber, nee, musst du aber, weil wir haben hier die Familienfeier bei Tante Gertrud, musst du schön aussehen, dann ist halt nicht die Erfahrung von Selbstwirksamkeit da. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon eine Rolle spielt. Wie geht mein Umfeld mit meinen Bedürfnissen um? Und ja.
Okay, interessant. Und was sagen deine Eltern heute, auch mit ihrer eigenen Backstory? Halten sie dich für verrückt oder finden sie das cool mit Bitcoin?
Teils, teils. Also sie sind da sehr offen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich meinem Vater 2021 zum Vatertag ein bisschen Bitcoin geschenkt habe. Und dann haben sie auch überlegt, ob sie nicht investieren und so weiter. Die sind da schon offen, aber jetzt beginnt die Phase und ich glaube, da muss jeder Bitcoiner mal durch, habe ich mir zumindest sagen lassen. Die Erfahrung haben schon viele gemacht, dass dann schon auch von Familienmitgliedern Unverständnis kommt, dass man so viel Zeit mit einem Thema verbringt. Ja, also meine Mutter zum Beispiel, die kann es nicht verstehen, wie ich meine Urlaubstage für Bitcoin-Konferenzen nutzen kann. Yeah. Ja, für sie ist wahrscheinlich ein Urlaub dann schön, wenn man am Strand liegt und gutes Essen hat und so, und nicht, wenn man da in Innsbruck in der Konferenzhalle abhängt oder nach Riga fliegt.
Ist auch schön. Also schöne Grüße an deine Mama. Ja. Ich bin da voll bei ihr. Am Strand liegen mit gutem Essen ist tatsächlich unterm Strich. Ja. Ja,
ja, genau. Und das Wort Sekte fiel tatsächlich auch. Ich habe dran denken müssen, als du vorhin die Symbolik von Bitcoin erwähnt hast. Ja, der 31. Oktober, der 3. Januar etc. Da gibt es ja noch viel mehr Symbole und Daten. Das hat halt auch was.
Ja.
Religiöses oder Sektenartiges. Ich kann das verstehen, ja.
Aber gehen deine Eltern in die Kirche?
Ja.
Ja, eben.
Ja, ja, klar. Aber das ist ja das Normale.
Ah, okay, ja, ja. Deswegen. Ja, die Sekte ist ja eigentlich nur die Abspaltung von der Kirche.
Genau, ja.
Aber ich finde, also die grundsätzlich der Vorwurf, das ist eine Religion, finde ich immer so ein bisschen anmaßend, weil Religion ist ja sehr wichtig für viele Menschen, ja. Aber gleichzeitig, ich glaube, die Unterscheidung ist wichtig. Eine falsche Religion ist eine, die dir verspricht, wenn du an mich glaubst, dann löst das alle deine Probleme so. Und ich glaube, dass deswegen ganz wichtig ist, dass wir nicht so einfach machen. Nicht sagen, Bitcoin fixes everything. Ja?
Ja, total. Also
Bitcoin kann alles oder kann vieles fixen, wenn wir es richtig einsetzen, aber es liegt an uns, es zu tun. Das heißt, da sind wir wieder in der Eigenverantwortung.
Ja, richtig. Und ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so, so pikiert, wenn ich das Wort Sekte höre, weil zum Beispiel Peter Thiel sagt ja auch, jedes gute Startup muss ein bisschen was Sektenartiges haben, weil du brauchst Leute, die für eine Sache brennen, und von außen wirkt das einfach seltsam, wenn man nicht versteht, für was diese Leute brennen. Und ich glaube, in letzter Konsequenz versteht mein Umfeld, also meine Familie und meine Freunde aus der Nicht-Bitcoin-Szene, die verstehen es in letzter Konsequenz auch nicht, was mich antreibt, warum ich das so spannend finde, warum ich finde, dass es Sinn macht, seine Freizeit oder sich in seiner Freizeit mit dem Thema zu beschäftigen und auch viel unentgeltlich macht. Ja, das verstehen sie in letzter Konsequenz nicht. Und das ist auch in Ordnung. Ja, also ich bin da niemandem böse, wenn das Wort Sekte fällt.
Gibt es, weil du gesagt hast, es gibt Leute, bei denen dann, die lesen dann vielleicht den Bitcoin-Standard oder kommen anders mit Bitcoin in Berührung und es prallt völlig ab. Ja, also ich denke, bei denen fehlt quasi dieser Rezeptor. Dein Rezeptor ist vielleicht dass du so selbstständig warst immer. Dein Rezeptor kann auch sein, deine Familiengeschichte. Also das merke ich eben ganz oft, dass wenn du dieses ein bisschen so dieses Misstrauen drin hast in der Familie, wenn du weißt, okay, es kann auch mal komplett schief gehen, ja, dann bist du komplett anders eingestellt, als wenn du in einer Welt groß geworden bist, in der eigentlich alles immer nur gut war. Ja. Aber es kann doch auch sein, also was mir aufgefallen ist bei Leuten, wo ich weiß, okay, die haben für Bitcoin nichts übrig, aber sie merken, dass da was entsteht, und sie merken, dass die Bitcoiner irgendwie Spaß dabei haben und dass sie irgendwie gelassen sind und ständig was Cooles unternehmen und so. Und es entsteht eine gewisse Faszination, aber nicht unbedingt mit dem Thema Bitcoin, sondern mit dem Phänomen eigentlich.
Ja, das ist eigentlich auch das, was ich erwarten würde, ja, von meinem Umfeld, dass dann, also ich denke jetzt eher an meinen Freundeskreis, dass dann die Offenheit kommt, so, weil sie dann sehen, okay, da gibt's wohl ein Thema, was das Leben jetzt für diese Person, also in dem Fall für mich, besser macht, aber das ist ja nicht so. Nicht unbedingt so. Ja. Also ich habe die Erfahrung nicht gemacht, dass da die Faszination kommt, weil man sieht, dass es der einen Person jetzt mit dem Thema besser geht, dass sie mehr Spaß hat, irgendwie aufgeht in dem Thema, sich selbst findet, was auch immer. Und ich habe auch gestern ein Gespräch gehabt zu dem Thema, wo ich genau die Frage gestellt habe, sehen denn deine Freunde nicht, dass du jetzt zum Beispiel wegen Bitcoin auf einmal viel gesundheitsbewusster bist und Sport machst und so weiter? Und dann war die Antwort eher so, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, dass es viel mit dem Thema Identität zu tun hat. Also wenn ich jetzt an Freunde von mir denke, die dem Thema eher ablehnend gegenüberstehen, dann glaube ich, dass die Hürde, sich zu öffnen, so groß ist, weil es bedeuten würde, man müsste vieles, was man für wahr gehalten hat in der Vergangenheit oder was man für wahr hält, auch im Kontext Ökonomie, das müsste man ja aufgeben. Man müsste sich eingestehen, ich habe Sachen geglaubt, die sind eigentlich gar nicht so, die sind anders. Das ist zu viel und kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Auf einmal, wer ist man denn dann noch?
Ist es deswegen schwieriger, glaubst du, für Leute, die eigentlich, also instinktiv denken wir uns, naja, wenn du Ökonom bist oder bei der Bank arbeitest oder bei der Zentralbank oder in der Politik oder so, dann solltest du es vielleicht eher checken. Aber es ist genau das Gegenteil, weil du dann ja über die ganzen Hürden erstmal hinüber musst, während wenn du, keine Ahnung, im Freibad arbeitest oder in der Tischlerei oder am Bauernhof und noch gar keine Berührung hast mit diesen Themen und deine Identität auch nicht an eine andere Erzählung geknüpft ist, dann hast du es eigentlich einfacher, Bitcoin irgendwie zu begreifen.
Ja, genau, das ist meine Erfahrung bisher, dass diejenigen, die in einer Disziplin extrem gut ausgebildet sind, zum Beispiel in der Ökonomie, vielleicht ein PhD gemacht haben, dann eher kritisch dem Thema gegenüber sind und da auch Hürden sind, die sie einfach gar nicht gehen wollen. Ich habe auch wirklich mal die Frage gestellt einer Person, einem guten Kumpel von mir, und habe ihn gefragt, wenn du jetzt entscheiden könntest, ob diese Bitcoin-Utopie wahr wird, ja, dass viele Menschen oder alle Menschen Bitcoin adoptieren in der Zukunft und das dann unser Geld wird. etc. Wenn du das jetzt entscheiden könntest, beeinflussen könntest, möchtest du das denn oder möchtest du es nicht? Und die Antwort war, nee, das will ich nicht. Mhm. Ja, klar, wenn du es nicht möchtest, dann wirst du immer, immer Gründe finden, die dagegen sprechen, dass es klappt.
Eine total faszinierende Perspektive ist eben Bitcoin einfach nur als Teil eines Technology Stacks eigentlich zu sehen. Also weil du hast vorher beschrieben, es gibt Bitcoin-OGs oder Leute, die bei Bitcoin schon lange dabei sind, die sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen. Und dass es ja schön wäre, wenn mehr Menschen Selbstverwirklichung schaffen würden. So, ein Grund, warum das in der Fiat-Welt nicht geht, ist Fiat. Das wissen wir. Das ist auch logisch und wenn du das, also das ist auch objektiv klar, in meinen Augen. Also da können wir jetzt drüber streiten, aber eigentlich würde ich sagen, da haben wir schon recht. Also Fiat Money ist wirklich nicht gut, was die Selbstverwirklichung betrifft. Das ist wirklich die Triebfeder des Hamsterrads. Aber es ist nicht, also Bitcoin ist nicht die einzige Technologie, die unser Leben leichter macht, sondern alle Technologie macht unser Leben leichter. Das heißt, wir haben mit Bitcoin nur, das ist nur ein Teil quasi dessen. Das heißt, kann es nicht sein, dass wir das nur bei Bitcoin nur einen generellen Trend eigentlich sehen, der vielleicht bei Bitcoin konzentrierter zu beobachten ist, weil wir schneller auch an die finanzielle Unabhängigkeit kommen. Mhm. Aber generell mit Internet und Technologie und AI und dies und das und jenes in Wahrheit auf eine Welt zu steuern, in der diese Selbstverwirklichung für diejenigen, die die Grundbedürfnisse rasch gedeckt haben, eigentlich rascher möglich sein wird. Mhm. Utopie.
Ja, da kommen jetzt auch einige Gedanken dazu. Also ich würde dir vielleicht so ein bisschen widersprechen, dass es viele Technologien gibt und die irgendwie gleichwertig sind zu Bitcoin, ja. Also ich glaube schon, dass KI einen wahnsinnigen Einfluss haben wird auf die Art und Weise, wie Berufswelt aussieht in der Zukunft, auch Fiat-Berufswelt. Ich glaube aber trotzdem, dass Bitcoin essentieller auf uns einwirkt, als andere Technologien das tun. Und ja, ich glaube, dass man besser damit zurechtkommt mit dem Gedanken, dass Technologie in Zukunft vielleicht unseren Job ablöst, weil das dauert ja eh noch so lange und bis dahin wird es neue Jobs geben und so weiter. Also zumindest beobachte ich das jetzt auch in meinem Umfeld, das ganz stark im Tech-Bereich auch arbeitet. Aber Bitcoin hat ja dann viel, dreht ja alles auf links. Und dafür offen zu sein, ist, glaube ich, viel schwieriger, auch vor allem, wenn man an die Konsequenzen denkt. Also auch, wie leben wir Staat etc. Die Idee der Trennung von Staat und Geld hat nochmal, glaube ich, einen ganz anderen, also existenzielleren Impact als das Thema KI. Das ist, glaube ich, das fühlt sich zumindest für die meisten Menschen greifbarer an und handelbarer an. Das löst nicht so viele Unsicherheiten aus, würde ich fast behaupten.
Ja. Also ich sage, wie gesagt, ich sehe es ja in der Kombination. Ich glaube auch, dass Bitcoin von seiner Bedeutung her viel größer ist. Aber dass es trotzdem diesen grundsätzlichen Trend gibt, also dass wir einfach unser Leben heute mit Technologie, also wir sitzen jetzt hier in Plochingen und haben ein paar Kameras mitgebracht und nehmen jetzt quasi eine Fernsehsendung auf. Nicht vor 15 Jahren wäre das einfach nicht möglich gewesen. Dieses Gespräch hätte nicht stattgefunden. Ja. Dieses Gespräch wäre nie in die Welt hinausgesendet worden. Und das sehe ich dann schon, also gerade in meiner Branche, und das muss ja in allen Branchen so sein, oder in vielen Branchen so sein, dass einfach Technologie die Eintrittshürden verringert und dadurch kannst du es einfacher, schneller oder auch mit weniger Kapitalaufwand etwas aufbauen.
Ja, d'accord.
Du hast gesagt, jetzt du bist beruflich auch in der Technologiewelt unterwegs, hast ein bisschen deine Fiat-Aufgaben quasi durchblicken lassen. Was mich interessieren würde, ist, wie ist denn das als Frau im Bitcoin-Space?
Ja, ich muss gestehen, für mich ist das gar nicht so ein Riesenthema gewesen, weil ich es ja schon durch meinen Beruf und auch durch meinen Studiengang eigentlich gewöhnt bin.
Dachte ich mir schon, ja.
Von Männern umgeben zu sein. Und ich muss gestehen, ich war auf einer katholischen Mädchenprivatschule. Und da gab es, wie würde ich es bezeichnen, ganz viel Zickenkrieg, ja. Und das hat mich immer sehr mürbe gemacht. Und ich glaube, so im Nachhinein, ich habe mir, ohne dass es mir bewusst war, eher auch männliche Umgebungen danach gesucht. Ja. Also klar, in Mathe war ich auch in der Schule gut, Naturwissenschaften, Physik und so weiter. Aber ja, dass ich so lange in der Welt der Männer ausgehalten habe, das ja, war, glaube ich, kein Zufall. Und entsprechend fühle ich mich auch sehr wohl im Bitcoin-Space. Ich merke aber, dass das ist, glaube ich, eine Alterssache. Da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Also in meinen 20ern wollte ich eigentlich, war das alles super. Ja, da wollte ich eigentlich genau in diesem Umfeld sein, mit Techies, mit ja, mit Männern, die nicht nachtragend sind, wo ich vielleicht auch mal was Falsches sagen kann und mir keiner übel nimmt. Zumindest hat sich das so angefühlt damals. Ja, das war in der Schulzeit immer ganz schwierig. Da bin ich in viele Fettnäpfchen getreten und das wollte ich eigentlich gar nicht. Und naja, jedenfalls war das für mich, für mein Empfinden einfacher, mit Männern klarzukommen, auch im beruflichen Kontext. Und jetzt schätze ich es sehr, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Also ich habe ja schon die Weiterbildung erwähnt, die ich gemacht habe. Da haben auch fast nur, waren auch noch fast nur Frauen in meiner Gruppe. Also ich glaube, wir waren 16 und war ein Mann dabei. Und ich sehe die Vorteile, weil das Thema Empathie ist schon etwas typisch Weiblicheres. Und ohne jetzt in zu vielen Schubladen zu denken, Frauen sehen auch die Bitcoin-Welt anders. Also wenn ich zum Beispiel auf einer Les Femmes Orange-Veranstaltung bin, ist die Stimmung eine ganz andere.
Kannst du kurz erklären, was Les Femmes Orange ist?
Ja, gerne. Also Les Femmes Orange existiert jetzt so seit circa einem Jahr und die Idee von Les Femmes Orange ist es, frauenfreundliche Bitcoin-Bildung zu machen und Events zu veranstalten oder auch Meetups etc., die so gestaltet sind, dass Frauen sich zum einen wohlfühlen, Fragen stellen können, aber auch Themen finden, die sie interessieren. Mhm. Also unsere Erfahrung hat gezeigt, dass wenn man über Bitcoin aus der Technologiebrille ja, spricht, zieht das vielleicht eine Frau nicht so an. Wenn man das Thema finanzielle Unabhängigkeit so an sich nimmt, zieht das Frauen vielleicht auch nicht an. Also die Themen Finanzen bzw. Geld und Technologie sind tendenziell, nicht natürlich im Einzelfall, aber tendenziell Themen, die Frauen weniger ansprechen, sodass sie das Gefühl haben, ah ja, das ist nichts für mich. Aber das Thema, warum ist Bitcoin wichtig für die Gesellschaft? Was bewirkt Bitcoin im Kontext Menschenrechte? Auch in Afrika, also das, was Anita Posch macht hauptsächlich. Das zieht Frauen viel mehr, auch wenn es um das Thema geht, wie sichere ich meine Familie ab, meine Kinder für die Zukunft? Welche Möglichkeiten habe ich? Das sind eher vielleicht weichere Themen, aber die sind total ja, essentiell, glaube ich, um mehr Türen zu öffnen für Frauen, damit sie sich dafür interessieren. Genau, und ich schätze es deswegen so sehr, weil ich mittlerweile gemerkt habe, dass Empathie einen wahnsinnigen Wert hat. Also in meinem privaten Leben, aber auch in der Gesellschaft. Und die Berufswelt an sich, ich glaube nicht nur die Tech-Berufswelt, sondern die Berufswelt an sich ist sehr männlich dominiert, immer noch. Da wird gewertschätzt, wenn du eine starke Persönlichkeit hast, wenn du extrovertiert bist, wenn du einen Plan hast, wenn du dich durchsetzen kannst. Das sind halt eher diese typisch männlichen Attribute. Und ich habe mich selbst beobachtet, ich habe genau versucht, das zu sein. Ja, mhm. Auf Biegen und Brechen habe ich da angepasst. Und es gibt aber Teile in mir, die dazu kurz gekommen sind. Und das ist auch gerade noch ein Weg und ein Prozess. Und das halt wiederzufinden, diese weiblichen Qualitäten, die ich auch habe, die ich aber gar nicht, also die ich eher vielleicht unterdrückt habe oder einfach ausgeblendet habe. Ja, die versuche ich jetzt wieder mehr zu etablieren, weil ich sehe, dass wir als Gesellschaft total davon profitieren, wenn wir auch mehr, ja, einfach Wertschätzung zeigen, Empathie füreinander haben, wenn wir auch im Unternehmenskontext schauen, dass, ja, Menschen mehr ihre Fähigkeiten ausleben können. Also ich kenne jetzt zum Beispiel aus dem Freundeskreis Startups, die sich überlegen, wie können wir introvertierte Menschen mehr integrieren, sodass ihre Fähigkeiten besser genutzt werden können im Unternehmen und zur Geltung kommen. Und das sind so Überlegungen, die kommen ja, das, die kommen eher aus diesem typisch weiblichen Bereich.
Also ich verrate dir jetzt mal ein Geheimnis, ich tue mir mit diesen technischen Sachen auch sehr schwierig.
Ja, genau. Ja? Und es gibt
also nur weil ich ein Mann bin, heißt das noch lange nicht, dass ich mich damit auskenne.
Ja, voll. Ja? Und es gibt tatsächlich, und diese Gruppen werden, glaube ich, gar nicht gesehen. Es gibt ja auch introvertierte Männer und die haben wir auch bei Les Femmes Orange tatsächlich. Ich glaube, die wollen einfach dieses Ellenbogengehabe, dieses, wer ist der Beste auf der Bühne, wer kann die Dinge, wer hat die Peilung, wer hat, ja, wer kann es am besten ausdrücken? Das wollen manche halt einfach nicht. Und auch Les Femmes Orange ist, die Veranstaltungen sind weniger kompetitiv. Es geht wirklich mehr darum, das alle irgendwie mitzunehmen, allen einen Raum zu geben, allen den Raum zu geben, Fragen zu stellen. Und das hat man weniger, wenn mehr Männer im Raum sind, würde ich behaupten.
Jetzt stelle ich mal eine wirklich provokante Frage, für die ich vielleicht geprügelt werde, aber ich möchte sie gerne stellen. Wenn du in einer Mädchenschule warst, ja. Würdest du aus deiner Erfahrung heraus in einer quasi die Geschäftswelt umdrehen wollen und dann in einer von Frauen dominierten Firma arbeiten wollen, der die Männer eine Randrolle spielen?
Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Ich würde aber intuitiv sagen, nein. Ich glaube, die besten Teams sind gemischte Teams,
ja. Wo
du ungefähr plus minus 50% Frauen und Männer hast.
Und dann ist es aber ganz wichtig, dass die Männer, wie soll ich sagen, sich unter Kontrolle haben vielleicht? Also dass quasi Bewusstsein geschaffen wird, dass man nicht einfach drüber fahren kann, oder? Weil,
ich glaube, das passiert automatisch.
Ja. Hattest du im Bitcoin-Space schon unangenehme Erfahrungen so mit Bros?
Eigentlich gar nicht, außer eine Erfahrung, aber eigentlich bin ich da ganz dankbar für, dass die Person so offen war. Es war ein Gespräch, das ich in Riga hatte, wirklich skurril. Da habe ich ganz offen mit einem Mann gesprochen über das Thema Frauen im Bitcoin-Space und ich habe dann, ich glaube, ich habe die Frage gestellt, was er denn dazu sagt oder ob er es unterstützen würde, für mehr Frauen im Bitcoin-Space zu werben. Ja, also ich kann jetzt den Wortlaut nicht wiedergeben. Und dann war seine Antwort tatsächlich, ja, also einerseits finde ich es ja ganz gut, wenn Frauen sich für Bitcoin interessieren, aber ich möchte dieses linke Gedankengut hier nicht haben. So nach dem Motto, dass alle Frauen eher links eingestellt sind. Ja, das fand ich schon sehr... Ja, also da musste ich erstmal schlucken, weil das natürlich auch so ein krasses Schubladendenken ist. Aber auf der anderen Seite bin ich auch dankbar für diese Ehrlichkeit und habe jetzt wieder einen Anstoß, drüber nachzudenken, ob das denn wirklich so ist. Und ich habe dann mit einem anderen Bitcoiner aus Deutschland dann über dieses Gespräch geredet und er meinte dann, ja, ist doch so, Frauen sind doch eher links. Also ich kann das nicht beurteilen, ich weiß es nicht. In meinem Umfeld ist es so tatsächlich. Ja, wenn ich an meine Freunde aus der Schulzeit denke, die ich jetzt noch habe, da ist das so.
Ja.
Aber ob man es pauschalisieren kann, keine Ahnung.
Ich glaube, was du ich greife jetzt wirklich tief in die Klischeekiste, aber es ist jetzt nicht total weit hergeholt. Männer sind bekannt dafür, dass sie eher Risiken eingehen. Und Risiken eingehen bedeutet auch, dass du quasi aus der Masse ausscherst, dass du gegen den Strom gehst, ja, dass du jetzt keine Ahnung, wenn du Mammutjagen gehst, dann musst du Risiken eingehen, so, ja. Frauen sind Frauen lassen die Männer erstmal das Risiko eingehen und wenn es sicher ist, dann kommen sie nach. Was ja auch Sinn macht, evolutionstechnisch, ja. Und das heißt, bedeutet, dass du Frauen immer in der Masse, im Mainstream vermuten wirst. Also sozusagen in einer eher konservativen, eher rechten Mainstream-Gesellschaft sind alle Frauen eher konservativ und eher rechts. Und in einer eher linken, linksliberalen oder liberal, so wird es die Amerikaner definieren, Gesellschaft, sind dann die Frauen eher so. Also das ist eher ein Massenphänomen als ein inhärentes Phänomen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, das macht tatsächlich Sinn. So, ja. Ich werde nochmal drüber nachdenken, weil mich das schon echt ein bisschen auch schockiert hat. Ich habe es noch nicht abschließend durchdacht, aber ja, das klingt sehr stimmig, was du sagst.
Ich glaube, was der gemeint hat, ist deswegen falsch, weil natürlich auch Linke im Bitcoin-Space sind und sein sollten. Weil die Vorstellung, dass es irgendwie politisch, was er gemeint hat, ist so, dass jetzt dieses linke Mainstream, vielleicht woke Getue, das geht ihm halt auf die Nerven, okay. Ja? Aber Linke grundsätzlich, die linken Ziele, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Chancengleichheit, natürlich kann Bitcoin die erfüllen.
Ja, ja, und wir kennen ja zum Glück auch Leute im Bitcoin-Space, die auch das vertreten. Also Bitcoin ist ja per se nicht politisch und ich hoffe, dass
was es nicht erfüllen kann, ist, dass das Ganze an den Staat eskaliert wird. Wenn du links als Etatismus definierst, dann nicht.
Aber das ultimative Ziel ist ja auch eine Staatsfreiheit.
Genau, und es gibt auch genug Linke, die das unterschreiben werden. Ich glaube, ich hatte ja auch schon Folgen mit Sozialisten oder selbsterklärten Sozialisten und so weiter. Und ganz, ganz banal gesagt, das sage ich auch immer, Fiat Money ist auch nur die Ausbeutung der Arbeiterschaft. Also natürlich ist es das. Ja? Und es trifft am allermeisten die unteren Schichten und die oberen Schichten profitieren davon. Und das ist natürlich ein klassisches linkes Thema. Die Vermögensverteilung ist heute ein riesiges linkes Thema. Nicht? Du hast auf jeder Uni hast du 15 verschiedene Lehrstühle für Inequality, ja? Die dir alle sagen werden, wir brauchen höhere Steuern und so weiter, die sich aber nie mit dem Geldsystem beschäftigen, weil dafür sind sie nicht ehrlich genug. Ja?
Also oder sie haben blinde Flecken. So wie ich in meinem Studium.
Ja, also da bin ich dann wieder bei meinem Steckenpferd, dass viele der Experten in der Fiat-Welt das Problem ja gar nicht lösen wollen, weil was machen sie dann? So, was machen? Dann ist ihr Job weg. Ja? So, das willst du ja nicht. Ja? Der Kammerjäger braucht immer Insekten. Also das ist ein blödes Beispiel. Aber da, ein Experte für Inequality will ja nicht die Inequality beseitigen, sondern will nur drüber labern, bis er in Rente geht, so, ja. Und das Problem haben wir in ganz vielen Bereichen heute. Und da ist unglaublich viel auf linker Seite, da bin ich der Erste, der das unterstreicht, unglaublich viel Unehrlichkeit da, ja, weil sie einfach überhaupt nicht einsehen, dass man an die Quelle gehen muss und die Quelle ist nun mal das Geldsystem und das wird einfach von dort überhaupt nicht gesehen. Im Gegenteil, es geht dann, die Extremform ist dann ein Maurice Höfgen und eine Modern Monetary Theory, die dann quasi sagt, naja, also, okay, also was, wir können das Geld einfach drucken, ja, dann machen wir das doch. dann machen wir das doch. Dann drucken wir doch die Kohle. Ja? Und da haben das sozusagen die Liberalen, nicht die Rechten, weil die Rechten sind ja auch Etatisten. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Die wollen ja auch den Staat einsetzen, aber dann halt für ihre Leute. Ja, das ist ja keine Lösung. Das ist ja nur dasselbe Problem in einer anderen Färbung. Die Liberalen gehen an dieses Problem heran aus der Perspektive der Eigenverantwortung und der individuellen Freiheit. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Also der Unterschied läuft nicht zwischen rechts und links, sondern zwischen Kollektivismus und Liberalismus in seiner klassischen Form. Und deswegen sind Menschen, die Erfahrungen haben mit dem Sowjetkommunismus, besser rezeptiv für Bitcoin. Ja? Und deswegen habe ich dann, wenn ich auf einer Veranstaltung in Wien bin und mit einem Kommunisten oder einem Marxisten oder was auch immer diskutiere, dann kommen inzwischen einfach die Leute mit Familien aus irgendwo Osteuropa und sagen, nee, was du kannst mit deinem Kommunismus vielleicht die Ösis beeindrucken, die das noch nicht mitgemacht haben, aber wir machen das nicht mehr. Wir machen das einfach nicht.
Ja, ich habe auch irgendwann angefangen, um zu verstehen, wie Leute ticken, die Frage zu stellen, glaubst du, dass die Menschen grundsätzlich in der Lage sind, für sich selbst zu entscheiden und gute Entscheidungen für sich selbst zu treffen oder glaubst du, dass ein Staat das besser machen kann? Ja, also das, was du gerade beschrieben hast zwischen Individualismus und Kollektivismus. Meistens leider, auch in meinem Freundeskreis, die Antwort, nee, ich glaube nicht, dass die meisten Menschen gut für sich selbst sorgen können. Ja.
Und, aber das ist doch vollkommen irre.
Ja, das ist vollkommen irre und da bin ich auch ganz froh, dass ich diese Weiterbildung gemacht habe zum systemischen Coach, weil da haben wir uns auch mit diesen Themen beschäftigt, Konstruktivismus, Teilbereich der Erkenntnistheorie und ein Leitsatz und deswegen habe ich mich auch für diese Weiterbildung entschieden, ist, jeder Mensch ist der Experte für sein eigenes Leben. Ja, ich als Coach, wenn ich jetzt in dem Bereich arbeiten würde, hätte nicht die Haltung, ich weiß es für dich, sondern ich stelle Fragen, damit du für dich selbst herausfinden kannst, wie du deine Probleme löst. Ja.
das merkst du ja schon bei Kindern, genauso wie du es selbst gewusst hast, dass du in die Schule gehen möchtest und dass du keine Ohrringe nutzen möchtest und so weiter. Mhm. Und du hast es vorher genau, du hast es literally so gesagt, ja, und vielleicht gibt es dann Kinder, denen wird das vorgeschrieben und dann kam dir aber ein Knacks drinnen und das ist nicht, dass die dann sagen, die sind dann vielleicht dann die sich dann gewöhnen, dass der Staat das für sie entscheidet und so, ja, oder die Obrigkeit, aber und wenn man in der Geschichte, ich meine, ganz ehrlich, schau dir die Geschichte des 20. Jahrhunderts an, die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist Zerstörung durch Kollektivismus und indem einfach das Kollektiv über das Individuum gestellt wurde und genau das versuchen heute, und dann sind wir wirklich in einer echten Schieflage, versuchen heute sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite, da geben sie sich die Hand, das ist dann die Hufeisentheorie, nicht? Die Extremisten. Ja? Und dass es da eine Gegenbewegung braucht, da kann Bitcoin gut helfen, Gott sei Dank.
Ja.
Deswegen bin ich auch hier. Ja.
Ja, Gott sei Dank.
Siehst du, sind wir wieder bei der Religion. Nicole, was sind deine Pläne? Du hast jetzt schon gesagt, du bist jetzt bei Le Femme Orange, du machst bei TerraHash mit, du bastelst jetzt an deinem eigenen Podcast, auf den wir sehr gespannt sind. Ich freue mich auch, dieses Gespräch mit dir fortzusetzen, in der einen oder anderen Form, vielleicht auch mal digital. Also das machen wir auf jeden Fall, wenn du dabei bist.
Voll, absolut.
Ich habe dich jetzt nicht gefragt zu deinem konkret zu deinem Fiat-Job, weil viele wollen dann gar nicht erwähnen, wo sie arbeiten, das lassen wir auch. Ja. Aber wirst du da bleiben oder willst du dich da weiterentwickeln? Was ist so dein Plan?
Mein Plan ist natürlich, diesen Fiat-Job hinter mir zu lassen. War es eigentlich schon von Anfang an. Ich sehe es als Brotjob. Ja, ich muss meine Rechnungen bezahlen, ich muss meine Miete bezahlen in München. Es ist alles Wahnsinn, leider, ja. Ist leider alles teuer, genau. Ja.
Ziehst nach Wien, bekommst von den Kommunisten eine Sozialwohnung.
Sobald es möglich ist, inspiriert durch Riga, möchte ich meine Zeit, den Großteil meiner Zeit für Bitcoin-Bildung nutzen. Ja, das ist, was ich sagen kann. Aber wann das passiert, hängt auch ein bisschen vom Bitcoin-Kurs ab, natürlich.
Klar, ja, natürlich, ja. Ja, über den haben wir noch gar nicht geredet. Jetzt reden wir da seit genau einer Stunde, haben noch nicht einmal den Bitcoin-Kurs erwähnt. Das machen wir jetzt auch nicht. Wo finden wir dich? Wo können wir dich verfolgen? Weil den Podcast gibt es ja noch nicht. Bist du auf Twitter, X, Noster, Insta, was auch immer das alles heißt?
Genau, also man findet mich auf LinkedIn und auf Twitter, beziehungsweise X, auf LinkedIn unter meinem Namen, Nicole Nowak. Poste ich auch ab und zu mal was zu Bitcoin-Konferenzen und bin da auch als Mentorin vom Bitcoin-Talents-Programm zum Beispiel aktiv, genau. Und auf Twitter findet man mich unter Nicolin2140, Nicole, noch ein E, N2140.
Ausgezeichnet. An dieser Stelle gehen noch mal ganz kurz Grüße raus an meine roten Freunde in Wien. Ich weiß, dass ihr keine Kommunisten seid und der Gemeindebau ist eine ganz tolle Einrichtung. Ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg. Ich hoffe, wir setzen das bald mal fort. Das war mega spannend. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.